Liebe Nachbarschaft, am 18. Juli 2026 ist es wieder soweit. Das alljährliche Sommerspecial von Mörderische Heimat in der Orangerie Fulda steht an. Aber nicht nur das. Es gibt auch schon Karten für die beiden Live-Shows am 8. und 9. Januar 2027. Infos und Tickets findet ihr unter kreuz.com. Wir sehen uns. Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Es ist Donnerstag, es ist wieder Zeit für eine neue Folge Mörderische Heimat. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 88. Heute mit mir im Studio Zeno Diegelmann. Und mein Name ist Lisa Cardinale.
14 Tage sind schon wieder rum, das heißt, es ist Zeit für einen neuen Fall aus dem Bundesland Sachsen-Anhalt. Hallo, auch von meiner Seite.
Wir sitzen hier im Studio Zeno. Draußen ist ein richtig schöner Tag gewesen.
Ja.
Es wird langsam wieder warm.
Ja, und das ist auch gut so. Wir müssen ja noch das passende Wetter für unser Sommerspecial irgendwie hinbekommen, oder?
Aha.
Unsere Live-Show findet diesmal nämlich wirklich mitten im Sommer statt. Und es gibt noch ein paar Karten für den 18. Juli in Fulda.
Schaut einfach bei unseren Social-Media-Kanälen rein. Dort findet ihr alle Infos zur Veranstaltung oder ihr holt euch euer Ticket einfach direkt unter kreuz.com.
Soweit unser hauseigener Werbeblock, Lisa. Dann lass uns doch mal schauen, was für einen Fall wir heute für unsere Nachbarschaft dabei haben.
Und das fasst uns wie immer Philipp kurz zusammen.
...1973, Samstag, 24. Februar. In einem Mehrfamilienhaus in Magdeburg soll der Sohn einer Familie am Dachboden Bier holen gehen. Dort angekommen erkennt er, dass die Tür einer Wohnung offen steht. Neugierig tritt er ein und sieht überall Marmelade verteilt auf dem Fußboden. Zumindest denkt er das zunächst. In Wahrheit ist es der Schauplatz eines grausamen Verbrechens. Um genau zu sein, die Tat des Schlächters von Magdeburg.
Wo fangen wir da am besten an, Zeno?
Ich würde sagen, wir schaffen erstmal einen örtlichen Bezug und kümmern uns dann um die eigentliche Tat.
Okay.
Wir sind also in Magdeburg.
Ja. Magdeburg hat damals über eine 250.000 Einwohner und ist damit eine der größten Städte der damaligen DDR.
Und Magdeburg liegt an der schönen Elbe und war einst eine DDR-Bezirksstadt. Sie ist heute, soweit ich weiß zumindest, die viertgrößte Stadt in den neuen Bundesländern nach Leipzig, Dresden und Chemnitz. Glaube ich so ungefähr, ne? Und Magdeburg ist natürlich die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt.
Zumindest, wenn man Berlin nicht mitzählt. Ist ja eigentlich auch eine ehemalige, ehemalige ostdeutsche Großstadt, zumindest ein Teil.
Ja, das stimmt.
Ja. Jedenfalls trägt sich hier an einem verschneiten Samstag im Februar 1973 diese Entdeckung in einem Mehrfamilienhaus am Südring zu.
Wir haben die Geschichte diesmal beide vorab recherchiert. Daher schieben wir uns heute gegenseitig ein wenig die Bälle zu und tauschen uns an den passenden Stellen ein wenig dazu aus. Ne?
Genau.
So machen wir's. Ja, an diesem Samstag gegen 9.30 Uhr kommt im Erdgeschoss eine Familie mit Freunden zum Frühshoppen zusammen. Man trinkt ein paar Flaschen Bier und nun, als der Vorrat erschöpft ist, schickt man den Sohn hinauf zum Dachboden. Er soll Bier holen gehen.
Er marschiert, wie ihm geheißen, hinauf bis zum obersten Stockwerk, doch dort bleibt er stehen. Denn etwas kommt ihm seltsam vor. Eine Wohnungstür steht hier auf. Er ruft hinein, doch niemand antwortet. Also geht er in die Wohnung und sieht, dass diese verwüstet aussieht. Und noch etwas fällt ihm auf. Überall auf dem Boden liegt Marmelade verschmiert.
Ja, wir haben schon gehört, dass er das zumindest glaubt. Und wir ahnen schon, dass es sich nicht wirklich um Marmelade handeln wird, sondern um Blut. Doch er geht zunächst erstmal wieder hinunter in die eigene Wohnung und informiert den Rest der Familie und seine Eltern, was er dort entdeckt hat. Man verständigt die Polizei, die auch kurz darauf eintrifft und die Wohnung betritt. Und was die Beamten dort entdecken, das gleicht einem Massaker.
Überall in der Wohnung befindet sich Blut. Auf dem Boden, an den Möbeln und an den Wänden. Man wird später zu Protokoll geben, dass es eher nach einem Schlachthaus aussah als nach einem Tatort. Und man findet in diesem Durcheinander auch noch etwas anderes. Zwei Leichen.
Genauer gesagt, zwei weibliche Leichen. Wir haben auch hier ihre Namen. Wir haben zum einen die 17-jährige Ilona J. Sie liegt lediglich mit einem Handtuch und einem Pullover bekleidet auf dem Fußboden. Ihr Körper ist übersät von Stichwunden. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück.
Ja, und zum anderen befindet sich die Leiche von Ingrid R., 23 Jahre alt, auf dem Schlafsofa. Ihr wurde mit einem Messer die Kehle durchtrennt.
Die Polizisten rutschen beim Durchsuchen des Tatorts sogar mehrfach auf dem blutverschmierten Boden aus. Heute wäre das undenkbar, weil man dadurch vielleicht wichtige Spuren zerstört. Aber ja, wir haben das Jahr 1973. DNA war noch kein Thema und außerdem haben Sie eine schlimme Vermutung.
Ja, denn Ingrid R. war Mutter eines einjährigen Kindes. Und da es totenstill in der Wohnung ist, befürchtet man, dass auch das Kind getötet worden sein könnte. Man sucht die ganze Wohnung ab und findet etwas in einer kleinen Abstellkammer. Eine weitere Leiche.
Liebe Hörerinnen und Hörer, man sollte nicht von Glück sprechen, wenn es um Leichen geht, aber es handelt sich bei der gefundenen Leiche nicht um das Kind. Das war, so findet man später heraus, am Tatabend zum Glück bei der Großmutter. Aber jetzt stellen wir uns die Frage, wer ist denn diese dritte Leiche?
Auch das kann man schnell beantworten, denn auf einem Sessel befindet sich die Kleidung eines Mannes mit einem Personalausweis darin. Dieser gehört einem gewissen Frank Liebrecht. Und man kann schon beim Fotoabgleich mit der Leiche feststellen, ja, die dritte Leiche ist dieser 21-jährige junge Mann.
Man kann in der Wohnung noch viele weitere Spuren und Hinweise finden. Es stehen überall Bier- und Sektflaschen herum, Gläser und randvolle Aschenbecher. Es gehört nicht viel dazu, um zu erkennen, hier hat am Vorabend wohl eine Party stattgefunden.
Und genau in diese Richtung ermitteln die Polizisten auch. Dazu bekommt man einen wichtigen Zeugen, nämlich den Stiefvater der ermordeten Ingrid R. Der sagt aus, dass er am Vorabend ebenfalls vor Ort war. Man habe dort zu viert gefeiert. Seine Stieftochter Ingrid, deren Freundin Ilona und ein weiterer junger Mann namens Peter. Später sei noch ein weiterer Mann hinzugekommen, nämlich der ebenfalls ermordete Frank Liebrecht.
Ja, und als Frank eintraf, habe sich die Stimmung schlagartig gewandelt. Denn dieser Peter schien Frank überhaupt nicht leiden zu können. Die Stimmung drohte zu kippen und so entschloss sich der Stiefvater von Ingrid dazu, dass er zusammen mit den beiden Männern die Party besser verlassen sollte.
Und er schafft es auch, die beiden dazu zu bewegen. Peter habe dann den Bus genommen und sei nach Hause gefahren. Er selbst auch. Aber Frank sei wohl umgedreht und wieder zurück zu den beiden Frauen gegangen. Der Stiefvater ahnt nicht, dass Peter bei der Abfahrt des Busses auch diese Beobachtung gemacht hat, wie sein Widersacher umgekehrt und zurückgegangen ist.
Liebe Nachbarschaft, wir machen nun einen kleinen Perspektivwechsel, denn euch fehlen ein paar Hintergrundinformationen, die wir euch jetzt geben wollen. Denn Peter und Ilona waren nicht nur Bekannte, sie waren mal ein Paar gewesen und sie haben sogar zusammen gewohnt. Sogar bis vor kurzem noch. Doch dann wurde es Ilona zu viel mit Peter. Er beging Einbrüche, er trank zu viel und es gab noch einen weiteren Grund, warum sie sich dann von ihm trennte, nämlich der Postfacher Frank Liebrecht.
Jetzt holen wir noch etwas weiter aus, denn Ilona hatte in der Tat etwas mit Frank laufen, nämlich während ihr Freund Peter eine Gefängnisstrafe verbüßte. Ja, Peter ist kein unbeschriebenes Blatt. Er saß bereits im Gefängnis, weil er im Oktober 1971 seinen Stiefvater mit einem Messer angegriffen hatte.
Seine Strafe muss er dann in einem der berüchtigsten Haftarbeitslager der DDR absitzen, nämlich dem sogenannten Strafvollzugskommando Schwarze Pumpe bei Cottbus. Das war ein Lager, in dem politische und kriminelle Häftlinge zur Zwangsarbeit unter extremen Bedingungen im Braunkohleveredlungsbetrieb eingesetzt wurden.
Aber er hat Glück und muss nicht die ganze Strafe absitzen. Denn am 7. Oktober 1972 feiert die DDR ihren 23. Jahrestag. Und zu diesem Anlass erlässt die Parteiführung der DDR rund 25.000 Häftlingen im Land ihre Reststrafen. Unter den Begünstigten ist auch Peter.
Kurz vor seinem Haftantritt im Oktober 71 hat er Ilona kennen und lieben gelernt. Nun, nachdem er wieder auf freiem Fuß ist, ziehen die beiden sogar zusammen und ihm wird ein neuer Job als Elektroschweißer in Magdeburg zugewiesen. Er empfindet laut eigener Aussage zum ersten Mal so etwas wie Liebe in seinem Leben. Ich erwähne das extra mal so explizit, denn wir kommen gleich nochmal auf seine Kindheit zu sprechen.
Ja, okay. Aber nach nur 3 Monaten trennt sich Ilona wieder von ihm, weil Peter doch wieder kleine Straftaten begeht und außerdem vermehrt zur Flasche griff. Dennoch halten die beiden auch nach ihrer Trennung weiterhin Kontakt. Daher ist es auch nicht verwunderlich, als Ilona bei ihrer Freundin Ingrid einzieht, dass Peter beim Aufstellen der Möbel hilft.
Aber das Verhältnis ist nicht unbelastet, denn Peter hat gerade erst erfahren, dass Ilona wohl etwas mit Frank hatte, während er in Schwarze Pumpe gesessen hatte. Und nun steht dieser Kerl an diesem Abend auch noch vor der Tür. Und dann macht er auch noch auf dem Absatz kehrt und ging wieder zu den Frauen zurück. Wahrscheinlich haben sie gerade jetzt auch wieder was miteinander, denkt er sich. Das Gefühl nagt in ihm. Es verletzt ihn zutiefst und auf der Heimfahrt in der Straßenbahn, es ist nicht ganz klar übrigens, ob es Straßenbahn oder Bus ist, malt er sich die schlimmsten Bilder aus, was die jetzt wohl gerade in der Wohnung dort veranstalten.
Ja, die blanke Wut steigt in ihm auf. Und als er zu Hause ankommt, nimmt er sich sein Fahrtenmesser, das ist so eine Art Outdoor-Messer, und begibt sich schnurstracks ebenfalls wieder zurück zu der Wohnung von Ingrid und Ilona.
Diesmal geht er aber zu Fuß durch die eiskalte Schneenacht, doch das stört ihn nicht. Angetrieben von Hass und Wut stapft er die 4 Kilometer zurück zum Haus am Südring und steigt dort durch ein offenes Fenster in das Haus ein. Als geübter Einbrecher stellt das keine große Hürde für ihn dar.
Es ist mittlerweile nach Mitternacht, als er die Treppen hinauf zu der Wohnung im Dachgeschoss geht. Er klopft an die Tür und als diese sich öffnet, werden seine schlimmsten Befürchtungen wahr. Denn Frank Liebrecht öffnet ihm, und zwar nackt. Peters Hand greift fest um das Messer und er beginnt damit zuzustechen. Immer wieder.
Später wird er aussagen, dass er wie ein Irrer mit dem Messer zugekloppt habe. Frank sackt darauf tödlich getroffen zu Boden und Peter bahnt sich seinen Weg weiter in die Wohnung, als Ilona plötzlich vor ihm steht. Und Peter zögert keinen Moment und sticht auch auf seine 17-jährige Ex-Freundin nieder. Die Frau, die er doch mal geliebt hatte. Er sticht sie eigentlich nicht nieder, nein, er metzelt sie geradezu nieder. Genauso müssen wir es nennen, denn man wird an ihrem Körper und an Franks Körper insgesamt 144 Messerstiche feststellen.
Wahnsinn. Er hat also wirklich gewütet, was dann auch das viele Blut erklärt. Zahllose Schnitte an den Händen belegen zudem, wie sehr Ilona und Frank versucht haben, das Messer abzuwehren, was immer wieder auf sie niederfuhr. Und währenddessen liegt Ingrid auf dem Schlafsofa im Wohnzimmer und kann sich nicht mehr bewegen. Sie ist in einer Art Schockstarre gefangen. Und Peter kommt nun auch zu ihr ins Wohnzimmer und setzt sich zu ihr. Ihr will er eigentlich gar nichts antun. Er hat nichts gegen sie. Doch dann löst sich der Schock und Ingrid beginnt zu schreien und um sich zu schlagen. Peter weiß sich nicht anders zu helfen, als auch die 21-Jährige zu töten, indem er ihr die Kehle durchschneidet und ihr mit dem Knauf des Messers die Schläfe einschlägt.
Im Anschluss nimmt er seine Ex-Freundin Ilona noch einen Ring von der Hand. Ich könnte mir vorstellen, dass das wohl eine Art Verlobungsring, Freundschaftsring war, den er ihr mal geschenkt hatte. Dann, und das finde ich auch bezeichnend, bleibt er noch mehrere Stunden in der Wohnung. Er trinkt noch mehr Alkohol und wäscht sich mit einem Eimer Wasser das Blut von seinen Händen.
Irgendwann bricht er auf. Auf dem Heimweg entledigt er sich noch seines Messers beim Südfriedhof. Man wird später danach suchen, aber die Tatwaffe nie finden. Als dann am nächsten Tag die Nachbarn aus dem Erdgeschoss ihren Frühschoppen feiern, entdecken sie das Massaker, das Peter angerichtet hat.
Mit der Zeugenaussage des Vaters von Ingrid kommen die Ermittler Peter natürlich schnell auf die Schliche und geben seine Beschreibung zur Fahndung aus. Etwa 1,70 groß, schlank, breite Wangenknochen, blasses Gesicht mit unruhigen Augen. Eine Streife fährt direkt zu seiner Meldeadresse in der Karl-Schmidt-Straße 1 und treffen ihn auch dort an. In der Wohnung finden sich zudem auch diverse Beweisstücke. Unter anderem die blutige Kleidung, die er am Vorabend bei der Tat getragen hat. Wir überspringen jetzt mal die nächsten Monate der Vernehmung und der Aussagen und landen im Jahr 1974. Am 5. Februar beginnt nämlich der Prozess und dieser verläuft wenig verwunderlich eindeutig und relativ schnell. Am 11. Februar wird bereits das Urteil gefällt. Und dieses, übrigens von einer Richterin gefällt, schauen wir uns genauer an, denn das Bezirksgericht Magdeburg verurteilt Peter zur schlimmsten Strafe, die das DDR-Gesetz hergibt, und das ist die Todesstrafe.
Ja, die gibt es nämlich zu diesem Zeitpunkt noch in der DDR. Er wird trotz des Alkohols, den er in der Tatnacht zu sich genommen hatte, und seines jungen Alters von gerade einmal 20 Jahren als voll zurechnungs- und schuldfähig eingestuft. Zudem habe er sich durch die Tat außerhalb der Gesellschaft der DDR gestellt.
Auch eine Berufung ändert nichts mehr an diesem Urteil und er wird in das Gefängnis nach Brandenburg an der Havel überführt. Dort soll er per, Achtung, unerwartete Nahschuss hingerichtet werden. Das heißt nichts anderes, als dass man den Schuldigen per Schuss von hinten erschießt. Und auch der Termin seiner Hinrichtung steht bereits fest. Es soll der 24. September 1974 sein.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, verehrte Nachbarschaft, lasst uns Peter zu diesem Zeitpunkt mal genauer anschauen. Wo kommt er her? Wie konnte es dazu kommen, dass er solch eine abscheuliche Tat beging? Und dazu schauen wir in seine Kindheit zurück. Peter Albrecht, so heißt er mit vollständigem Namen, wurde am 12. Februar 1953 in Magdeburg geboren. Aber der kleine Peter hat es nicht leicht.
Das ist wahr. Seinen Vater lernt er nicht kennen und auch die Frauen in seiner Familie, wie seine brutale Mutter oder Oma, haben sehr eigenartige Erziehungsmethoden. Wenn Peter nicht hört, wird der kleine Junge mit einer Wolfsmaske erschreckt oder die Oma stellt sich ganz einfach tot. Das muss man sich mal überlegen, was das mit dem kleinen Jungen macht. Ne?
Das ist psychische Grausamkeit, das ist unverantwortlich.
Man kann sich nicht vorstellen, was das in dem Jungen auslöst. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass Peter in der Schule Probleme hat. Er schlägt sich mit seinen Mitschülern oder bleibt dem Unterricht komplett fern. Es dauert nicht lange und Peter kommt in ein Heim für schwer erziehbare Kinder.
Ja, man kann sich vorstellen, dass er in diesem Umfeld dann dort mit vielen anderen schwer erziehbaren Kindern auch nicht in die Spur findet, sondern die Gewalt nur noch mehr eskaliert. Bei einem Besuch zu Hause bei seiner Mutter trifft er dann auf den neuen Partner der Mutter.
Kleiner Einschub, dieser neue Stiefvater in Anführungszeichen ist gerade selbst erstmal 23 Jahre alt. Der ist also selbst noch ein ganz junger Mensch. Ne?
Jedenfalls kommt Peter mit der neuen Situation gar nicht gut zurecht. Er gerät immer mehr auf die schiefe Bahn und begeht Einbrüche und Diebstähle. Und das hat Konsequenzen. Mit 16 Jahren kommt er in einen Jugendwerkhof.
Als Einordnung hierzu, diese Jugendwerkhöfe sind ziemlich krasse Einrichtungen in der DDR gewesen, die man sich so als Mix aus Kinderheim und Arbeitslager vorstellen kann. Man hat dort mit drakonischen Strafen agiert, von Prügeln bis Nahrungsentzug, also ganz, ganz furchtbar.
Was das bei bereits traumatisierten Jugendlichen auslöst und wozu das führt, kann man sich nur ausmalen. Zu noch mehr Gewalt und seelischer Verrohung. Und so ist es auch bei Peter. Als er schließlich volljährig ist und sozusagen wieder in die Gesellschaft entlassen wird, besteht ein Großteil seiner Kindheit und Jugend aus Empathielosigkeit und Gewalt.
Und genau zu diesem Zeitpunkt kommt er im Oktober 1971 wieder zu Besuch zu seiner Mutter. Die scheint aber kein gesteigertes Interesse an ihrem Sohn zu haben und schickt ihren Partner zur Tür, der ihm wohl einfach abwimmeln soll. Und was macht Peter? Der sticht mit einem Brotmesser zu. Und wenn wir uns das Szenario des Dreifachmordes ansehen, erkennen wir hier doch erstaunliche Parallelen. Eine weibliche Bezugsperson, die ihn verstößt, und einen Mann, der anscheinend dafür verantwortlich ist.
Voll. Und nicht nur das, sogar, dass diese männliche Person die Wohnungstür öffnet und nicht die weibliche Bezugsperson, ist identisch.
Ah.
und natürlich auch die Reaktion, mit einem Messer zuzustechen.
Der Stiefvater überlebt diese Attacke aber und Peter wird zu den besagten 1,5 Jahren Gefängnis verurteilt, die er aber nicht ganz absitzen muss, weil es dann diese Staatsamnestie, möchte ich es mal nennen, zum 23. Geburtstag der DDR ja gab.
Werbung.
Lisa, zu unserem heutigen Partner der Rhönauer Botschaft haben wir hier eine ganz besondere Verbindung.
Ja, aber willst du nicht erstmal erklären, was die Rhönauer Botschaft überhaupt ist? Denn trotz dem Begriff Botschaft ist es alles andere als eine Behörde.
Oh ja, allerdings. Ne? Die Rhönauer Botschaft ist, ja, man kann sagen, ein echtes Leuchtfeuer der Rhön. Es ist Hotel, Restaurant, Wohlfühloase und Lieblingsort in einem. Denn die Rhönauer Botschaft liegt nicht nur im Herzen der Rhön. Es berührt auch die Herzen seiner Gäste.
Oh, das hast du schön gesagt. Aber es stimmt wirklich. Die Rhönauer Botschaft liegt im thüringischen Dermbach und ist ein absoluter Tipp von uns für euch. Zum Beispiel gibt es dort im Haus ein Restaurant, Björns Ochs. Eines der wenigen Sterne-Restaurants in ganz Thüringen. Ein Mini-Restaurant mit 5 Tischen, das euch mit regionalen Zutaten einen Mix aus Tradition und Innovation bietet.
Aber das ist natürlich längst nicht alles. Es gibt nämlich auch den Sachsenhof, ein sehr cooles Hotel mit ganz wunderbaren Zimmern, erstklassigem Wellnessangebot und dem legendären Brettchenfrühstück. Ihr könnt aus einer ganzen Reihe von Arrangements das Paket wählen, das euch am ehesten zusagt, um mal dem stressigen Alltag so ein bisschen zu entfliehen.
Ja, und wir durften da auch etwas dazu beitragen, denn du, Zeno, hast etwas Wunderbares geschrieben, und zwar Kurzgeschichten, die allesamt in diesem Hotel spielen, und ich durfte sie als quasi Mini-Hörbuch einsprechen. Und das Ganze können die Gäste vor Ort nun exklusiv auf ihren Zimmern in den dortigen Audiotheken hören.
Ja, allein dafür lohnt es sich dort schon zu übernachten, oder?
Auf jeden Fall.
Finde ich auch. Aber nicht nur deswegen empfehlen wir euch einen Besuch in der Rhönauer Botschaft in Dermbach. Ich muss nochmal auf das Essen zurückkommen. Leute, das Essen ist wirklich einzigartig. Neben dem von Lisa genannten Sterne-Restaurant, wo euch ein kreatives 8-Gänge-Menü erwartet, gibt es auch noch das Restaurant Wohnzimmer. Und ich kann euch das nur wärmstens ans Herz legen. Ich durfte dort schon mal essen. Es ist der Hammer. Mein Favorit ist der Kloß mit Soße. Und das, egal. Es ist alles fantastisch.
Okay, ist angekommen. Wohlfühlen und genießen. Ja, wenn ihr auch so ins Schwärmen geraten wollt wie Zeno, dann haben wir jetzt was für euch. Denn exklusiv für die Hörerinnen und Hörer für die Nachbarschaft von Mörderische Heimat haben wir einen Rabattcode. Mit dem Code Nachbarschaft15 bekommt ihr 15% Nachlass auf eure Übernachtungsbuchung.
Kein Spaß, macht das. Ihr werdet begeistert sein. Es gibt dort noch ganz viele andere Dinge natürlich zu erleben. Von Sternenwanderung im Biosphärenreservat bis zum Rhön-Retreat, um Kraft zu tanken. Aber schaut einfach mal selbst auf die Homepage, kostet ja nichts.
Um euren Code Nachbarschaft15 einzulösen, geht ihr einfach auf rhöner-botschaft.de, Rhön mit OE, und bucht euch eure Auszeit. Den Code könnt ihr dann am Ende der Buchung mit angeben. Die Gastgeber Björn und seine Frau Michelle freuen sich auf euch. Wir wünschen euch schon jetzt eine gute Zeit und viel Spaß in der Rhöner Botschaft.
Und guten Appetit.
Werbung Ende.
Gut, Lisa, bis dahin haben wir nun soweit, würde ich mal sagen, alles zusammengetragen, was es zum Zusammentragen gibt. Und wir wissen, dass Peter nun zum Tode verurteilt wurde und haben sogar den genauen Termin der Hinrichtung.
Der 24. September 1974.
Genau, eigentlich wäre dieser Fall an dieser Stelle zu Ende.
Du sagst es, eigentlich. Denn wieder kommt ihm ein Zufall zur Hilfe. Peter sitzt bereits in seiner Zelle und wartet darauf, abgeholt zu werden, als man ihm sagt, dass er nicht hingerichtet wird. Und wieder ist es die Politik.
Diesmal die Weltpolitik, denn die UNO hatte der DDR eine Anfrage geschickt, wie es sich denn mit den zum Tode Verurteilten verhält. Ob denn diese Straftäter alle zu 100% schuldig sind und ob die Todesstrafe denn überhaupt das angebrachte Mittel der Wahl sei. Das ist jetzt mein Wording, aber so in etwa muss es wohl gewesen sein. Und siehe da, das Politbüro rund um Erich Honecker reagiert tatsächlich.
Das ist wirklich unglaublich. Also einerseits, dass die Regierung der DDR sich von der Anfrage beeindrucken lässt. Wahrscheinlich gab es dabei auch Gründe der DDR, warum man sich hier zugänglich zeigte. Und das werden keine humanitären Gründe gewesen sein.
Das stimmt.
Andererseits, dass Peter nun schon zum zweiten Mal Glück hatte.
Auch das stimmt, denn man untersucht den Fall ein weiteres Mal und findet eine Unstimmigkeit. Denn auf der blutverschmierten Kleidung, die man in Peters Wohnung fand, ist nur Blut von Frank Liebrecht festzustellen. Auch auf den Schuhen nur das Blut von Frank. Blutspuren von Ilona und Ingrid fehlen hingegen.
Das kann Zufall sein. Es kann auch sein, dass er noch ein zweites Kleidungsstück trug, das man nicht bei ihm fand. Jedenfalls ist auf dem Beweisstück nur das Blut von Frank Liebrecht zu finden. Und nun ändert Peter seine Tatversion und passt sie der neuen Situation an.
Er behauptet nun plötzlich, dass er Frank Liebrecht nur deswegen beim Betreten der Wohnung getötet habe, weil er gesehen habe, dass dieser anscheinend zuvor die beiden Frauen ermordet hatte.
Wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt, welches Motiv Frank gehabt haben sollte und warum er dann die Tür geöffnet hat. Allein das zeigt schon, dass das absoluter Blödsinn ist.
Ja, warum sollte er die Frau, mit der sich gerade eine Beziehung anbahnte, mit an die 100 Messerstichen abschlachten? Heute würde man anhand der Stichwunden wahrscheinlich auch feststellen können, dass die Verletzung alle von dem Messer stammte, das Peter erst von zu Hause mitbrachte.
Und so kommt es, dass Peter nur für den Tod von Frank Liebrecht zur Verantwortung gezogen wird. Seine Strafe wird in lebenslange Haft umgewandelt. Und jetzt denkt ihr zu Hause, okay, nicht cool, aber immerhin bleibt er ja in Haft. Aber auch das ist noch nicht das Ende dieser Geschichte. Denn wieder kommt es zu einem Ereignis, das Peter in die Karten spielen wird.
Und das ist ein Ereignis, das wir schon von anderen Fällen aus der ehemaligen DDR kennen und das großen Einfluss auf Haftstrafen hatte, nämlich die Wende. Die Wiedervereinigung bringt es mit sich, dass alle Haftstrafen nach BRD-Recht überprüft werden müssen. Und so ist es auch bei Peter. Der sitzt nun bereits seit 18 Jahren im Gefängnis und erfährt nun, dass er ja damals bei seiner Tat mit seinen 20 Jahren durchaus als Jugendlicher galt und daher auch nur nach Jugendstrafrecht bestraft werden durfte. Und da beträgt das maximale Strafmaß 10 Jahre.
Ihr ahnt es schon. Genau. Peter wird im April 1991 direkt aus dem Gefängnis entlassen. Er saß ja sogar 8 Jahre zu lang im Knast. Peter ist von einem Tag auf den anderen ein freier Mann. Keine Therapie, keine sonstigen Kontrollen. Er ist frei, obwohl er seine Tat nie bereut hat.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir würden uns freuen, wenn der Fall zumindest nun an dieser Stelle zu Ende wäre. Aber das ist er nicht. Im Gegenteil, er nimmt jetzt nochmal richtig Fahrt auf.
Ja. In Freiheit muss sich Peter erstmal nun in dem neuen Land zurechtfinden, in das er da entlassen wurde. Er landet zunächst in einem Obdachlosenheim, dann kommt er nach Brandenburg an der Havel und arbeitet dort als Fahrer für Tiefkühlkost und als Hilfskoch.
Aber das scheint auch nichts für ihn zu sein und er landet im Rotlichtmilieu. Er fungiert dort als Hausmeister in einem Puff, bis er dort rausgeschmissen wird, weil es zu Stress mit einigen der osteuropäischen Prostituierten kommt.
In seiner Freizeit sieht man ihn oft in der sogenannten Piccolo-Bar. Dort gehen viele junge Leute ein und aus. Tagsüber ein Eissalon und je später der Abend wird, umso mehr werden hier alkoholische Getränke konsumiert.
Es ist ein beliebter Treff, um danach ins Brandenburger Nachtleben zu starten. In der Ecke sitzt oft ein Mann, der sich besonders für die jungen Damen interessiert und sie mit seinen Blicken mustert. Ja, das ist Peter. Mittlerweile trinkt er keinen Alkohol mehr und hält sich lieber an Kaffee. Doch sein Interesse an jungen Frauen, das scheint ungebrochen.
Wir erinnern uns, Ilona war damals 17 Jahre jung, als sie sterben musste.
Genau, und im Frühjahr 1995 verschwindet nun plötzlich die 16-jährige Schülerin Melanie Jeckel von der Bildfläche. Sie schwänzt öfter mal die Schule, aber taucht nie einfach so ab. Ihre Mutter Roswitha oder ihre Freundin wissen eigentlich immer, wo sie sich gerade aufhält. Zusammen mit Melanies Freund sucht die Mutter nun nach ihr, aber ohne Erfolg. Daher geht sie 3 Tage später nach Melanies Verschwinden zur Polizei, wo eine vorläufige Vermisstenanzeige aufgenommen wird. Melanie Jeckel, 16 Jahre, Schülerin Circa 1,70 Meter groß, schulterlanges, braunes Haar.
Das ist der 22. März. Doch die Polizei scheint den Ernst der Lage nicht richtig einzuschätzen und beginnt nur sehr zögerlich mit den Nachforschungen. Roswitha Jeckel ist das zu wenig und sie beauftragt einen Privatdetektiv.
Und dieser Mann ist nicht nur Privatdetektiv, sondern auch Besitzer einer bekannten Nachtkneipe in der Stadt, nämlich das Bistro Number One.
Der Detektiv heißt Burkhard Stiebing und ist damals Mitte 40. Und er macht sich auch direkt an die Arbeit. Er weiß, dass die ersten Stunden bei einem vermissten Fall entscheidend sind. Die Mutter berichtet, dass ihre Tochter seit der Nacht von Samstag, den 18. März, auf Sonntag, den 19. März, verschwunden ist.
Auch Verabredungen mit Freunden seien inzwischen verstrichen, ohne dass sie diese abgesagt hätte. Alles sehr untypisch für Melanie. Und daher habe sie, also die Mutter, auf eigene Faust Ermittlungen angestellt. Und sie hat auch schon ein paar Sachen herausgefunden. Zum Beispiel, dass Melanie an besagtem Abend in der Piccolo-Bar gewesen war.
Und nicht nur das. Zeugen können sich daran erinnern, dass sie sich mit einem der älteren Stammgäste unterhalten und dann auch mit ihm abgezogen sei. Das sei nicht außergewöhnlich. Der Mann fahre die Jugendlichen ab und an in die Disco.
Ob sie denn einen Namen habe, fragt der Detektiv die Mutter und die sagt, ja. Der Stammgast, mit dem ihre Tochter gesehen wurde, heiße Peter. Und sie war auch schon bei ihm.
Das ist krass, oder?
Mhm.
Sie ist da echt auf eigenes Risiko zu Peter nach Hause und hat an der Tür geklingelt.
Und er hat ja auch aufgemacht. Interessant finde ich, dass die Mutter sofort spürte, dass dieser Mann, der hier vor ihr steht, ihre Tochter etwas angetan haben musste. Dennoch sei sie ruhig geblieben. Dieser Peter sagt, dass Melanie bei ihm, ja, tatsächlich übernachtet habe und dann aber mit der Bahn nach Berlin gefahren sei.
Melanies Mutter glaubt dem Mann vor ihr kein Wort und drängt sich in seine Wohnung. Doch Melanie ist nicht da. Aber ihr fällt auf, dass die Wohnung frisch geputzt und gereinigt wurde. Sie verlässt daraufhin die Wohnung und geht wieder zurück ins Piccolo.
Und dort taucht Peter kurz darauf auch wieder auf. Doch er ignoriert die Frau, die sich gerade bei ihm noch in die Wohnung gedrängt hatte, und tut so, als ob er sie noch nie zuvor gesehen habe.
Detektiv Stiebing macht sich nach den Erläuterungen der Mutter sofort an die Arbeit und geht als erstes ins Piccolo. Und dieser Peter ist sogar vor Ort. Und Stiebing erkennt den Mann. Er ist auch regelmäßig zu Gast in seiner Kneipe, dem Number One.
Stiebing hat kein gutes Gefühl bei Peter. Denn auch in seiner Kneipe stiert er die Frauen geradezu an oder wie der Detektiv es später ausdrücken wird, er habe die Frauen immer geradezu inhaliert.
Das ist schon eine eklige Vorstellung. Als Frau merkt man das ja auch. Also wenn jemand so gafft und mit den Blicken so auszieht und so, das ist sehr unschön.
Ja, kann ich mir vorstellen. Jedenfalls spricht Stiebing diesen Peter auch direkt an und setzt sich zu ihm.
Hemmungen hat der Detektiv jedenfalls nicht.
Nee, der ist da recht direkt. Er sagt ihm auch direkt darauf zu, dass er das also ist, der die Melanie rumgefahren hat. Er wählt also das Mittel volle Konfrontation.
Und Peter dürfte ja auch wissen, dass Stiebing Detektiv ist, wenn er in dessen Kneipe geht.
Ja, sehr wahrscheinlich, ne? Aber diese direkte Art und daher, dass er Stiebing kennt, das funktioniert, denn er lässt sich auf das Gespräch ein. Ja, stimmt zwar, aber er wisse dennoch nicht, wo Melanie hin ist. Sie wollte ja nach Berlin fahren, sagt er. Irgendwelche Bekannte habe Melanie dort, wohl eine Musikband oder so.
Das überprüft Stiebing natürlich und es stimmt. Naja, zumindest zum Teil. Die Band kennt Melanie, aber sie sei weder bei ihnen, noch würden sie eine Minderjährige mit sich herumreisen lassen. Stiebing hört sich in Melanies Freundeskreis rum, ob dort irgendjemand was weiß, und er erfährt, dass Melanie einen Freund hat, der Soldat ist.
Stiebing nimmt aber dennoch erstmal Peter genauer ins Visier, doch der verhält sich total unauffällig. Er observiert ihn dennoch, doch auch hier, alles unauffällig.
Dann wagt er einen sehr speziellen Schritt. Er wartet, bis Peter seine Wohnung verlässt und geht dann hinauf zu dessen Wohnung. Er knackt die Tür und sucht in der Wohnung nach irgendwelchen Hinweisen. Doch auch hier scheint alles unauffällig. Einzig ein fehlendes Stück Tapete hinter dem Sofa erregt seine Aufmerksamkeit. Es scheint erst vor kurzem entfernt worden zu sein. Warum?
Vielleicht wurden hier Blutspuren entfernt? Ah, alles nur Vermutung. Er braucht etwas Handfesteres. Vorsichtig schaut er in die Schubladen der Wohnung und dann Tatsächlich findet er einen alten Zeitungsausschnitt. Dabei geht es um einen brutalen Dreifachmord in Magdeburg aus dem Jahr 1973, den die Presse als Schlächter von Magdeburg betitelt.
Und ihr ahnt es schon, natürlich geht es um die Sache, wegen der Peter lange Zeit im Gefängnis saß. Wir dürfen nicht vergessen, niemand kennt seine Vorgeschichte bis dato. Internet gab es damals noch nicht, wo man so seinen Namen mal schnell googeln konnte. Das heißt, dieser Fund ist zwar kein Beweis, aber doch ein extremer Hinweis darauf, mit wem man es hier zu tun hat.
Und Stiebing erkennt in dem Artikel natürlich auch den namentlich genannten Mann, als den Mann wieder, in dessen Wohnung er sich nun gerade befindet.
Aber kurz darauf tut sich nun etwas in dem Fall. Denn bei der Polizei klingelt das Telefon und ein anonymer Anrufer meldet sich und sagt, dass Melanie tot sei. Außerdem sagt die männliche Stimme, dass Peter Albrecht der Mörder sei. Dann wird wieder aufgelegt.
Was denkst du? Wer war das und warum?
Also es könnte der Täter selbst gewesen sein, weil ihn das schlechte Gewissen plagt. Mhm. Oder, was eher sinnvoll wäre, dass das Detektiv Stiebing war, der nach seinem Fund in der Wohnung der Polizei einen Hinweis geben wollte. Was denkst du?
Also ich denke auch, dass es dann nicht so viele Optionen gibt eigentlich. Ne? Und es würde absolut Sinn machen, dass es Stiebing selbst oder einer seiner Vertrauten war, weil er ja nicht sagen konnte, dass er in die Wohnung des Verdächtigen eingebrochen war und dort den Zeitungsartikel gefunden hat.
Ne? Eben. Wenn die Polizei den aber jetzt findet, rückt Peter in den Fokus der Ermittlungen.
Genau, ja, das denke ich auch. Aber es wird nie herauskommen, wer das war.
Die Polizei sucht Peter Albrecht jedenfalls nach dem anonymen Anruf auf und konfrontiert ihn damit. Er sagt, das sei alles Humbug. Dabei belassen es die Ermittler zunächst. Erst als der Detektiv wieder aktiv wird, kommt Schwung in die Sache.
Und aktiv wird er deswegen, weil er einen Hinweis bekommt. Durch seine Kneipe kennt er nämlich die Taxifahrer der Stadt. Und er hat die Order ausgegeben, wenn die irgendwas mitbekommen, sollen sie sich sofort bei ihm melden.
Das erinnert mich ein bisschen an die Telefonlawine von den drei Fragezeichen.
Ja, stimmt. Ja, aber hier sind es nicht die Kinder der Nachbarschaft, die alles mitkriegen, sondern die Taxifahrer. Auch den Namen Peter Albrecht lässt Stiebing fallen und tatsächlich meldet sich schließlich ein Taxifahrer, der sagt, dass er genau diesen Verdächtigen gerade zum Bahnhof gefahren habe, weil der nach Berlin fahren will.
Übrigens, das haben wir noch nicht erwähnt, Peter hat sein Auto angeblich verkauft. Mhm. Deswegen fährt er wohl auch mit dem Taxi. Angeblich hat er auch das nach Berlin verkauft. Warum er sich gerade so kurz nach dem Verschwinden von Melanie vor dem Auto getrennt haben will, bleibt schleierhaft. Man könnte auch hier vermuten, dass er Spuren verwischen bzw. verschwinden lassen wollte.
Stiebing fährt jedenfalls sofort zum Bahnhof und sieht Peter dort am Gleis auf den Zug warten. Er spricht ihn an und fragt ihn, wo er denn hin will.
Und wieder lässt er sich auf das Gespräch ein.
Mhm.
Das finde ich wirklich erstaunlich.
Ja.
Noch erstaunlicher, dass Stiebing ihm sagt, dass er mitkommen soll, sie müssten reden und Peter seinen Zug sausen lässt und tatsächlich mitkommt.
Ja, Stiebing scheint jedenfalls ein sehr überzeugender Typ zu sein. Sie gehen ins Bistro Number One und quatschen stundenlang miteinander. Stiebing fragt ihn immer wieder, wo Melanie ist. Nur er könnte das doch beantworten. Aber Peter streitet weiter alles ab und geht irgendwann nach Hause. Alles scheint zum Scheitern verurteilt. Von Melanie keine Spur. Die Polizei ist auch nicht wirklich hilfreich und Beweise gibt's auch keine, dass Peter tatsächlich was mit der Sache zu tun hat. Hat man ihn vielleicht zu Unrecht beschuldigt?
Aber noch am gleichen Tag geschieht etwas höchst Unerwartetes. Denn um 18.50 Uhr an diesem Tag geht die Tür der Polizeistation in Brandenburg an der Havel auf und zwei Männer kommen herein. Es ist Peter Albrecht mit seinem Anwalt. Er will eine Aussage machen.
Man muss die Ermittler kurz in Schutz nehmen. Sie hatten ihn zwischenzeitlich durchaus einbestellt und auch befragt, ob er etwas mit dem Verschwinden der 16-Jährigen zu tun habe. Aber das hat er abgestritten und so war er natürlich wieder entlassen worden.
Genau. Jedenfalls kommt es nun zu einer Aussage, die es in sich haben wird. Peter sagt aus, dass er Melanie mit nach Hause genommen habe und sie zusammen was getrunken hätten.
Wir erinnern uns, dass er ja eigentlich nichts mehr trinkt. Ich weiß nicht, ob er trockener Alkoholiker war, aber zumindest bechert er in dieser Nacht angeblich richtig. Eine Flasche Sekt, zwei doppelte Sambuca und eine halbe Flasche Jim Beam habe er getrunken. So sagt er es zumindest.
Ja, dann wollte er Sex mit ihr, aber sie habe ihn beschimpft und beleidigt. Das konnte er nicht ertragen. Und dann habe er sie gewürgt und mit einer Whiskyflasche erschlagen. Danach habe er sie in Müllsäcke verpackt und im Kofferraum seines Autos, 12 Kilometer entfernt, in einen alten Kohlebunker der NVA gefahren und ihre Leiche dort abgelegt. Das wird natürlich sofort überprüft und man findet zwischen Müll und Gerümpel am genannten Ort tatsächlich die Leiche der 16-jährigen Schülerin Melanie Jeckel. Sie hat Würgemale an ihrem Hals und eine klaffende Wunde am Schädel, die wohl durch Schläge mit einer Glasflasche herrührt. Die Todesursache lautet auch auf Schädelbruch.
Ja, wir halten kurz inne. Es gibt noch eine ganz entscheidende Info, denn die Gerichtsmedizin findet noch etwas weiteres, nämlich Peters Spermaspuren an Melanies Leiche, was eindeutig beweist, dass es zu einer sexuellen Handlung kam.
Im Dezember 1995 beginnt der Prozess gegen Peter Albrecht. Und auch hier gibt es eine sehr interessante Nebeninfo, denn erst durch diesen Prozess erfahren die Angehörigen der damaligen Opfer aus Magdeburg, dass Peter Albrecht damals gar nicht hingerichtet wurde.
Das ist wirklich auch eine sehr heftige Sache, finde ich, oder?
Mhm.
Die Familien haben ja all die Jahre in dem Glauben gelebt, dass der Mann, der auch an dem Tod von Ilona, Ingrid und Frank verantwortlich ist, ja längst tot und also tot ist und hingerichtet wurde.
Es wurde also mit Absicht eine falsche Information herausgegeben, um den Anschein zu wahren, dass dem Täter seine gerechte Strafe widerfahren ist.
Mhm.
Dabei hatte man die Strafe aufgrund der UNO-Nachfragen längst auf lebenslange Haft reduziert und ihn später sogar wieder freigelassen.
Das ist wirklich, und auch was die Eltern von Melanie wohl denken, wenn sie nun hören, wie oft dieser Mann von der Politik und der Justiz bevorteilt wurde und nur deswegen noch den Mord an ihrer Tochter begehen konnte.
Da verliert man schnell den Glauben an die Justiz. Ja. Das kann man gut nachvollziehen.
Lisa, dann lass uns mal zum Urteil kommen. Wieder einmal sozusagen.
Ja. Also, das Gericht befindet, dass Peter Albrecht voll schuldfähig ist. Allerdings kann man ihm einen Mord nicht nachweisen. Ob er sie vorher vergewaltigt und danach umgebracht hat, um so eine Straftat zu verschleiern, oder sie danach erschlagen hat, kann man nicht nachweisen.
Dazu kam der Alkohol und eine sogenannte affektive Erregung. Dazu fehlten schlicht, wie du schon sagtest, die Beweise, um ihm einen wirklichen Mord nachzuweisen. Und so wird er schließlich nur, in Anführungszeichen, wegen Totschlags zu 13 Jahren verurteilt.
Und ein letztes Mal springt dem Täter die Justiz zur Seite, denn zu dieser Zeit durften die Gerichte in den neuen Bundesländern noch keine Sicherungsverwahrung anordnen.
Ja, wir fangen jetzt nicht wieder die Diskussion an, was gerecht und was ungerecht ist. Es geht hier einfach nur darum, was man ihm wirklich nachweisen konnte. Mehr kann man da nicht zu sagen.
Auch wenn es für die Eltern von Melanie schwer nachzuvollziehen ist, was ich gut verstehen kann.
Definitiv.
Zumindest ist dieser gefährliche Mensch dann wieder hinter Schloss und Riegel. Dort beginnt er immerhin mehrere Therapien, die er auch, ehrlich gesagt, erstmalig angeboten bekommt.
Stimmt. Damals in der DDR-Haft gab es das sowieso nicht. Und wir dürfen trotz allem nicht vergessen, dass es auch bei ihm Gründe gibt, warum er so geworden ist, beziehungsweise so reagiert, wie er reagiert. Angefangen von dieser, was war das, Wolfsmaske der Oma und ich stelle mich tot, über die Straflagern seiner Kindheit und Jugend. Alles keine Entschuldigung für die Taten, klar. Aber es gibt gewisse Hinweise, was hier seit frühester Kindheit auch bei ihm falsch gelaufen ist.
Das stimmt. Und so ist es hier auch. Peter Albrecht ist nach Absitzen seiner 13 Jahre Haft seit März 2008 wieder draußen.
Und zumindest ist er bis heute nicht wieder rückfällig geworden. Zumindest ist hierzu nichts bekannt. Und wir hoffen natürlich immer das Beste für jeden. Aber aus Sicht der Opferangehörigen muss man hier schon echt, da muss man schon ein dickes Fell haben.
Ja, mehr als das. Also, naja. Wir können nur auf die Gesetze zurückgreifen, die wir besitzen und hoffen, dass diese greifen und zumindest im Kindesalter durch bessere Betreuung und Angebote solche Täter erst gar nicht so programmiert werden.
Das gilt's zu hoffen, ja. Lisa, damit findet dieser Fall, man möchte beinahe sagen, endlich ein Ende. Ein Fall mit leider viel zu vielen Opfern. Das war unsere Folge 88 von Mörderische Heimat und unser drittletzter Fall aus Sachsen-Anhalt.
Ja. In 14 Tagen hört ihr uns wieder mit dem nächsten Fall aus diesem Bundesland. Wir sagen Danke und bis bald. Eure Lisa Kardinale
und Zeno Diegelmann.